Er ist gut. Danke, Jesus. Amen. Ich habe euch ein Wort mitgebracht, wie immer, und bin vom Herrn darauf gestoßen worden. Deswegen nehmt es als ein Wort vom Herrn. Auch ein zeitgemäßes Wort. Das ist auch angeklungen jetzt in den Gebeten zum Schluss, wo es um Not ging, wo es um Hunger ging, wo es um Krisen ging, um Probleme ging. Und wir sind ja alle informierte Menschen, wir wissen, um was es geht. Und ich habe uns eine Bibelstelle mitgebracht aus einer Krisenzeit. 1. Könige 17, Vers 7 und folgende. Und hier geht es um Elia, um die Zeit Elias und was hier so geschah in seiner Zeit. 1. Könige 17, 7. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Sapat. Manche sagen Sarepta. Sapat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Sieh, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Vers 10. Und er machte sich auf und ging nach Sapat. Und als er in das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um etwas zu holen, rief er nach und sprach: Bring mir doch auch ein bisschen Brot mit. So ein bisschen extravagant, der Prophet. Ja. Es ist Hungersnot, es ist Trockenheit, also Knappheit an Wasser. Und er sagt: Hol mir ein Wasser im Gefäß und ach ja, ein Stück Brot auch noch. Ne? Ich habe Hunger. Als ob das das Normalste der Welt wäre. Sie aber sprach: So wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Elia sprach zu ihr: Nicht ihr, ich zuerst. Er sagt: Fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen, er besteht auf seinen Brotfladen, und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Unverschämter Prophet, oder? So ein richtiger Wohlstandsprediger. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Eine dramatische Krise, eine Hungersnot. Da Menschen waren am Verhungern und Elia saß am Bach, hatte sein Brot, hatte sein Fleisch und hatte sein Wasser. Und nach einer Zeit war das Wasser zu Ende und Gott sagt: Elias, es ist Zeit, von hier jetzt wegzugehen. Ich habe für dich eine andere Quelle, eine Versorgung bei Sapat, und zwar eine Witwe. Um Himmels Willen, eine Witwe, die ihn versorgen sollte. Er sagt: Geh dorthin, und ich habe ihr schon Bescheid gesagt, die weiß schon, was kommt, und sie wird dich versorgen. Jetzt greift im Neuen Testament Jesus die Geschichte auf. Ja. Er will vom Unglauben lehren, aber mir ist ein Satz wichtig geworden in der Geschichte, die Jesus aufgreift. Lukas 4, 25. Da sagt Jesus Folgendes zur gleichen Geschichte. Er sagt in Lukas 4, 25: In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, dass eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Jesus füllt noch so ein paar Details hinzu. Er sagt: Damals zur Zeit Elias, da war es eine große Hungersnot im ganzen Land und es gab viele Witwen in Israel. Ja? Vielleicht waren es Kriegswitwen, vielleicht waren das Männer, die schon verstorben sind wegen der Hungersnot. Aber es waren nicht nur einige Witwen, es waren viele Witwen. Es war Hungersnot im ganzen Land und es war eine Hungersnot, die lange andauerte, 3,5 Jahre. Und diese Menschen, die jetzt Witwen waren, damals übrigens zu erkennen durch die Witwenkleidung, die hatten bestimmte Kleidung angehabt, man wusste, es waren Witwen. Diese Witwen hätten eigentlich versorgt werden müssen vom König, vom Ahab, okay? Im Königreich ist das so, dass der König persönlich verantwortlich ist für jeden Bürger seines Reiches. Ahab war persönlich verantwortlich für alle Witwen im Lande. Er, der König, hätte alle Witwen im Lande versorgen müssen. Aber er tut es nicht. Die hungern. Und Elia wollte helfen. Elia war in Israel. Aber Jesus erklärt die Geschichte in Lukas 4 und er erklärt, dass in Israel niemand dem Elia glauben wollte, dass er sie versorgen könnte. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und hier siehst du eigentlich einen Konflikt zwischen dem König Ahab und dem Propheten Elia. Der geht uns verloren, wenn wir die Geschichte schnell überlesen. Aber der Konflikt ist da. Ahab soll für die Witwen sorgen, tut er nicht, schafft er nicht. Elia ist da, er wird ja gerne für die Witwen sorgen, aber sie glauben nicht, dass Elia sie versorgen kann. Und aus dem Grund greift Jesus die Geschichte auf, in Lukas 4, um zu zeigen, wie ungläubig die Israeliten damals schon waren. Jetzt lese ich nochmal Lukas 4 von Vers 21. Dann verstehen wir den Kontext. Jesus, er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Die waren verwundert. Er hat wunderbare Worte gesprochen zur Zeit Jesu, aber sie glaubten ihm nicht, weil er ja nur der Sohn Josefs war. So, und jetzt antwortet Jesus und greift die Geschichte auf aus 1. Könige 17 mit Elia, okay? Und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Wir glauben dir nicht, Jesus. Du hast scheinbar in Kapernaum große Wunder getan, aber tu doch mal ein Wunder hier in Minden. Tu doch mal ein Wunder hier in deiner Vaterstadt. Mach doch mal hier etwas. Und jetzt sagt Jesus, Vers 24, er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. Und jetzt Vers 25, in Wahrheit aber sage ich euch, jetzt kommt es, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern zu einer Witwe nach Sapat, bei Sidon. Okay? Jesus gebraucht die Geschichte aus 1. Könige 17, um den Leuten in seiner Vaterstadt zu zeigen, ihr glaubt mir nicht, weil ihr meint, ich bin einer von euch, ich bin ein Normalo. Ja? Ich kann doch gar nicht besonders sein. Ich bin einfach einer, ne, von euch. Tu doch ein Wunder hier, du tust doch ein Wunder hier. Bist immer unterwegs in Afrika, ne, da passiert ein Wunder, aber mach doch mal was in Minden. Da passiert auch nichts. Das ist der Gedanke hier. Und Jesus sagt, hey, es gab damals zur Zeit Elias viele Witwen. Und zu keiner wurde er geschickt. Warum? Weil wenn Gott ihn zu einer Witwe in Israel geschickt hätte, wäre die Witwe mit Elia verhungert. Weil die ungläubig waren. Die hätten es nicht fassen können. Die hatten keinen Raum gehabt für ein prophetisches Wort, keinen Raum gehabt für Versorgung. Ja, sie vertrauten auf Ahab, den König. Da kommt der Elia, so ein verrückter Kerl, so ein Fanatiker, so ein Prophet. Und er soll uns jetzt versorgen? Das geht doch gar nicht. Sie haben dem Elia nicht geglaubt. Ich weiß es nicht, die Bibel sagt es nicht. Vielleicht gab es Anläufe seitens Elias. Aber Tatsache ist, man hat ihm nicht geglaubt in Israel. Und er musste raus aus Israel, er musste nach Sapat und da war eine Witwe, die bereit war zu glauben. Amen. Man glaubte Elia nicht und Elia hätte eigentlich Versorgung schaffen können in Israel. Sie haben die Versorgung erwartet vom König Ahab, ja, aus der Wirtschaft, ja, aus humanitären Hilfsprogrammen irgendwie, aber doch nicht von einem Propheten. Aber der Prophet war nicht nur ein Prophet, der sich selbst repräsentierte. Er war ein Mann Gottes, der für das Reich Gottes stand. Hallo. Und das müssen wir begreifen als Gemeinde. Okay? Man sieht uns nicht als jemanden an heutzutage, als eine Organisation, die Hilfe hat. Nein, wir sind so eine Subkultur. Ne? Diese Fanatiker, die sich irgendwo treffen, abends zum Gebetsabend, nachts beten, was machen die da schon? Ne? Die sind nuts, die sind crazy. Was machen die da? Und Gott sagt, nein, 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 ihr vertretet das Reich Gottes. Und ihr seid in Wirklichkeit die Zukunft für Minden, für Deutschland, für Europa, für die ganze Welt. Das Reich Gottes. Amen. Ein internationales Reich, ein ewiges Reich, ein Reich mit einer eigenen Wirtschaft. Funktioniert ein bisschen anders. Ja? Gib, so wird dir gegeben. Ja? Werd los von deinem Reichtum, du wirst noch reicher werden. Saat und Ernte, kommen wir nachher noch zu. Ein Wirtschaftssystem, sogar Militär gibt es im Reich Gottes. Ja? Er ist der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen. Okay? Und wir haben ein Gesundheitssystem. Wir sind geheilt in Jesu Wunden. Ja? Und so könnte man verschiedene Bereiche abklappern und würde feststellen, es ist ein reales Reich, ein noch geistliches Reich, das eines Tages sichtbar werden wird und für ewig bleiben wird. Wir vertreten ein ewiges Reich. Aber genauso wie Elia, glaubt man uns nicht. Elia, was kannst du schon? Du bist doch nur so ein Prophet. Du warst 3,5 Jahre weg, irgendwo in deinem Busch hast du gelebt, hast deine Gebete gesprochen, was kannst du schon? Aber die haben nicht geahnt, dass Elia das Reich Gottes vertreten hat. Elia war ein Botschafter des El Shaddai, des Herrn, der mehr als genug ist. Elia war ein Vertreter des Reiches Gottes, wo Ressourcen sind, wo Überfluss ist. Halleluja. Und genauso ist es in den letzten Tagen. Ja, der Geist des Elia ist auf uns. Aber man glaubt uns nicht. Man glaubt nicht, dass die Zukunft der Welt nicht in Berlin oder Brüssel oder in New York irgendwo im UN-Sicherheitsrat entschieden wird. Man glaubt das, man glaubt nicht, dass die Zukunft in der Gemeinde entschieden wird. Wir werden ein internationales, ewiges Reich erleben. Das erleben wir jetzt schon. Wir werden es eines Tages sichtbar erleben. Wer es nicht glauben will, lese Daniel 2, Vers 44. Und dann hat er diesen Einblick gehabt in die Zukunft. Er sagt, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Deutschland wird untergehen. Russland wird untergehen. Die Ukraine wird untergehen. Die Türkei wird untergehen. Europa wird untergehen. Die Reiche bestehen nicht, eines Tages werden die weg sein, die bestehen nicht auf ewig, okay? Wenn du zurückschaust in die Geschichte, da gab es so tolle Herrscher, großartige Reiche, die sind alle kaputt gegangen. Aber es kommt ein Reich, das ewige Reich, das Reich Gottes. Und das vertreten wir jetzt schon. Wir sind die Zukunft. Dass man glaubt uns nicht. Amen. Und deswegen müssen wir verstehen, dass wir uns nicht zu fürchten haben. Wir gehen einer herrlichen Zukunft entgegen. Die Kinder Gottes, die herrlichen Kinder Gottes werden offenbart werden in der Endzeit. Halleluja. So, wenn also Gott den Elia aus Israel rausschicken muss, weil sie ungläubig waren, und ihn nach Sapat bei Sidon schickt, ins feindliche Ausland, weil dort eine Frau war, die gläubig war, heißt das, dass die Juden nicht geglaubt haben, aber eine Ausländerin hat geglaubt. Und von ihrem Glauben können wir heute lernen. Und ganz wichtig für uns, wir sind in einer Notsituation, wir sind in einer Krisenzeit. Aber wer aktiven Glauben hat, wird die Krise gut durchstehen, überstehen. Ja. Elia hört von Gott und Gott sagt ihm, geh nach Sapat, komisch, geh raus aus deinem Land. In ein anderes Land und da wird eine Witwe für dich sorgen. Ich habe ihr Bescheid gesagt, sagt Gott. Sie ist informiert. Und warum hat Gott sie informiert? Weil er wahrscheinlich keine Witwe finden konnte in Israel, die geglaubt hätte. Aber da gab es eine Witwe in Sapat, die war bereit zu glauben. Amen. Es war eine heidnische Frau, aber eine Frau, die an Gott glaubte. Und das Spannende ist, bei Menschen des Glaubens, die haben eins gemeinsam. Ich bin diesen Menschen begegnet, ich weiß, wie sie aussehen. Menschen des Glaubens sind Menschen, die am Abgrund gestanden sind und die dem Toten die Augen gesehen haben, die Probleme in die Augen gesehen haben und trotzdem weitergegangen sind. Das haben die alle gemeinsam. Das sind Menschen, die haben Erfahrungen gemacht, Krisenerfahrung gemacht. Und genauso so eine Frau war diese Frau. Sie sammelte ein paar Holzstücke. Sie hatte nur noch eine Portion, eine Mahlzeit für sie und ihren Sohn. Und sie sah diesem Ende ins Auge und sagte, ich werde trotzdem Holz sammeln. Wir essen nochmal, Junge, wir essen nochmal. Junge, einmal essen wir noch. Sie ist bis an die Grenzen gegangen. Ja, da kam nichts mehr. Aber Gott sah ihren Glauben. Und das haben alle Glaubensmenschen gemeinsam. Glaubensmenschen sind Menschen, die an die Grenzen gehen und sie nicht fürchten, die dem Feind, dem Tod, den Problemen die Augen sehen und sich nicht fürchten. Das sind Glaubensmenschen. Und sie war so eine. Und Gott hat sie erwählt, um Elia, den Propheten, zu versorgen. Aktiver Glaube hört und ist bereit zu gehorchen. Wie verrückt ist das denn? Du bist am Verhungern, du hast die letzte Mahlzeit und plötzlich hörst du Gottes Stimme. Ich schicke dir bald noch einen Esser. Propheten, der ist hungrig. Ja, sorge für ihn. Wie bitte? Gott, ich bin am... Ja, sorge für ihn. Ja. Sie hat trotzdem gehört. Es schien so unwahrscheinlich. Es schien so unlogisch. Es machte keinen Sinn. Ja. Aber sie sagte, okay, Gott hat gesprochen. Und sie war vorbereitet. Sie hatte die Stimme des Herrn gehört in der Not. Leute, das müssen wir lernen. In der Not die Stimme des Herrn hören. Und nicht nur die Stimme des ARD und CDF. Hör die Stimme Gottes. Ja. Es gibt noch gute Nachrichten. Es gibt noch gute Nachrichten. Es gibt noch Zukunft und Hoffnung. Und ein Reich, das ewig bestehen wird. Hör die Stimme Gottes. Und sie hat die Stimme Gottes gehört. Und dann kommt dieser Prophet, ist so dreist und bittet um Wasser und Brot und sie ist bereit zu gehen. Sie war willig. Und Glaube heißt nicht immer, dass du alles verstanden hast, dass du ein Glaubensheld bist. Glaube fängt an mit der Bereitschaft zu glauben. Amen. Du sagst, ich kann nicht glauben, ist nicht wahr, du kannst glauben. Versuch es, sei bereit zu glauben, hab den Willen zu glauben, das ist schon Glaube. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir doch noch ein bisschen Brot mit. Jetzt fängt sie an, Elia zu beschwören. Sie sagt, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Ja? Sie beschwört ihn bei ihrem Gott. So wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes. Ich würde dir gern was bringen, Elia. Ich glaube, ich habe Gottes Stimme gehört. Jetzt bist du angekommen, ich sehe dich, aber ich habe kein Brot. Wenn ich welches hätte, würde ich es dir geben. Okay? Sie beschwört ihn, sie ist bereit, diesen Schritt zu gehen, ja? Wenn ich Brot hätte. Ja? Aber sie sagt, ich habe kein Brot. Ich habe nur ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl. Na, und Elia, gut genug. Backen. Ja? Los, du hast doch gehört, back jetzt. Ja? Und mir zuerst bitte. Ja? Hört sich ganz komisch an, aber wir werden nachher sehen, warum Elia das gemacht hat. Er wusste, was er tut. Ja? Und sie war bereit zu glauben. Sie geht los. Obwohl sie genau weiß, sie hat nur ein bisschen Öl, ein bisschen Mehl, ein bisschen Wasser, ein bisschen Holz. Und sie geht los und sie will es tun. Sie will es tun. Und sie sagt, Elia, versteh mich doch, ich will dir was, ich hab's leider nicht. Und dann sagt Elia, tu es trotzdem. Und sie geht und sie gibt ihr Bestes. Nochmal zurück zu dem Punkt, wenn du glauben willst, kannst du glauben. Ihr kennt die Geschichte aus Markus 9, wo Jesus vom Verklärungsberg herunterkommt und da ist der Junge, der dämonisiert ist und die Jünger sind da und versuchen, den Dämon auszutreiben und es klappt nicht. Ja? Und dann spricht der Herr zum Vater. Er sagt, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt, sagt Jesus zu ihm. Jetzt kommt der Vater, zerrissen, innerlich zerrissen. Er hat die Jünger gesehen, die haben es nicht geschafft. Er sieht den Sohn, er ist am Leiden. Er ist innerlich zerrissen. Er antwortet folgende Worte. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Ich will glauben, ja, Herr. Ja. Ich habe noch einen Konflikt, ich zweifle noch, aber ich glaube schon, ich glaube dir, Jesus. Ich will dir vertrauen, ne? Und das ist Glaube. Glaube ist nicht, dass man alles versteht und kognitiv alles einordnen kann und begreifen kann. Nein, Glaube ist eine Herzenssache, wo ich sage, Herr, ich will glauben. Ja. Ich will deinem Wort glauben. Es klingt so verrückt, ja, das Letzte abzugeben, aber ich will es glauben, ich will es tun. Und diese Frau hat diesen Glauben gehabt. Sie sah dem Problem ins Auge. Sie war bis an die Grenzen, bis ins Extrem gegangen und hat trotzdem weitergemacht im Glauben. Und Elia hilft ihrem Glauben. Das ist schön, Gott lässt sie nicht stecken. Sie zeigt ihren Willen und Elia hilft ihrem Glauben. Vers 13, er sagt, fürchte dich nicht. Er hat ihren Glauben gesehen. Elia hat gesehen, okay, die Frau, die hat es drauf. Ich bin nicht umsonst hierher gekommen. Der Herr hat sie ausgesucht, weil sie Glauben hat. Er hat es begriffen, hat, hey, ist okay, fürchte dich nicht. Du hast Glauben, alles gut, es wird funktionieren. Fürchte dich nicht. Geh hin und mach es, wie du gesagt hast. Er muss, mach mal ruhig, wie du denkst, wie du gesagt hast, ist okay. Und dann, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen. Er ermutigt sie. Ja. Geh den Schritt, du wolltest doch Brot backen, oder? Ja. Du hast noch ein bisschen Mehl und Öl. Ja. Du hast Holz gesammelt. Ja. Okay, eine kleine Veränderung. Ja. Du backst immer noch Brot für dich und deinen Sohn, aber die erste Portion für mich. Er kommt ihr entgegen, er fördert ihren Glauben, er fordert sie heraus, aber er fördert auch ihren Glauben. Du schaffst das, mach es genauso, wie du es vorhattest. Ja? Geh, mach deinen Fladen, aber nimm ein Stück zuerst, ein Stück vom Teig und mach einen Fladen für mich. Einen kleinen Fladen, du kannst den großen Fladen für euch behalten. Ja? Einen kleinen Fladen für mich, tu das, glaubst du mir, tu das. Er hilft ihrem Glauben. Und weißt du, wie oft hat Gott zu uns gesagt, fürchte dich nicht. Und manchmal muss er ein Rema schicken, muss er in den Geist hineinsprechen. Und bei mir, Daniel, fürchte dich nicht, ja, weil wir es nicht glauben können. Das ist aber da im Wort Gottes. Ja, fürchte dich nicht. Da gibt es für jedes Problem eine Antwort. Fürchte dich nicht. Ja, Gott sagt nicht, dass wir keine Probleme haben werden, aber er sagt, wir werden den Problemen begegnen und zwar furchtlos. Und sie empfängt eine ganz klare Verheißung von Elia und damit ist ihrem Glauben geholfen. Vers 14, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, ja? Mein Gott, den du eben herausgefordert hast. Sie sagt ja, so wahr der Herr, dein Gott lebt, hat sie gesagt. Ne? Bei deinem Gott, ich habe nichts. Er sagt, ja, bei meinem Gott, du hast was. Vers 14, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, der der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Halleluja. Würdest du das glauben? Ey, du hast kein Geld mehr in der Kasse. Ne? Dein letztes Brot. Da klingelt jemand an der Tür und sagt, ich komme aus irgendwo, ich bin hier auf Durchreise, ich habe hier einen Predigtermin bei der Gemeinde und habt ihr was zu essen da? So, und da hast du deine Jungs sitzen, deine Kinder sitzen und würdest du denen dem was geben? Und er hat dir dieses Versprechen gegeben, wenn du das tust, dann wirst du keinen Mangel haben. Würdest du ihm glauben? Ja, wenn es Menschen gibt, die im Fernsehen sagen, ne, gib mir, was weiß ich, 47 Euro und dann wirst du 74 Euro, das ist Quatsch. Aber wenn ein Mensch sagt, dass Gott gesagt hat, wenn du sehst, wirst du ernten, das ist biblisch. Das ist biblisch. Ja. Wenn Menschen sich das herausnehmen und irgendwelche Beträge festlegen und sagen, wenn du das tust, wird das geschehen, dann spielen sie Gott. Das ist falsch. Aber das Prinzip von Saat und Ernte ist da, es ist biblisch. Und Elia spricht im Namen des Herrn, wenn du das tust, dann wirst du genug haben. Du wirst durch die Krise kommen. Und wir haben in der Bibel so viele Verheißungen, gerade im Neuen Bund. Leute, was haben wir denn Verheißungen? Dass der Herr sich um uns kümmern wird, uns versorgen wird, uns durchtragen wird. Ist alles da und trotzdem zweifeln wir. Römer 8, 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ein Gott, der seinen einzigen Sohn als Geschenk hergibt, der wird ja wohl für ein paar Brötchen sorgen können, oder? Ja. Ein Gott, der seinen einzigen Sohn hat sterben lassen für elende Sünder, der wird ja wohl dafür sorgen können, dass eine Miete bezahlt ist. Und hier scheiden sich die Geister. Da gibt es Menschen, die glauben und die empfangen und die leben weiter. Da gibt es Menschen, die auf die Krise schauen und nicht glauben und die untergehen werden. Gläubige Menschen werden die Krise überstehen. Da gab es viele Witwen in Israel, die sind, ich weiß nicht, viele verhungert wahrscheinlich. Aber es gab eine gläubige Witwe in Sapat, die hat es überlebt. Und das ist real. Amen. Und der aktive Glaube ist nicht nur ein Glaube, der hört, es ist ein Glaube, der tut. Du musst ihn aktivieren durch Taten. Ne? Nochmal ganz kurz zurück, Verheißungen. Da gibt es ja viele Verheißungen, die wir haben, im Alten Testament, im Neuen Testament, wo Gott im alten Bund schon Segen und sogar Reichtum zusagt. Unter dem alten Bund, der schlechter ist als der neue Bund, wohlgemerkt. Ja? Philipper 4, Vers 19, wo Paulus sagt, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen. Allen euren Mangel. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ja, im Kontext gesehen war das eine Gemeinde, die gegeben hat. Und er sagt, weil ihr gegeben habt, werde ich euren Mangel ausfüllen. Ja. Weil ihr bereit wart zu investieren, werde ich euren Mangel ausfüllen. Amen. So, aktiver Glaube gibt, aktiver Glaube seht, aktiver Glaube tut etwas. Das bleibt nicht nur im Kopf, da folgen Aktionen. Vers 15, immer noch 1. Könige 17, Vers 15. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte, gehorsam. Sie hat das bisschen Mehl genommen, das bisschen Öl genommen. Ja. Die Portion, die für sie und ihren Sohn wahrscheinlich kaum genug war, hat sie genommen und hat da wirklich diesen Fladen draus zubereitet. Man hat ein Stück genommen und ein Stück separat gegrillt oder gebraten und den Propheten serviert. Bitteschön. Sie hat es getan, wie Elia gesagt hatte. Boah. Und danach durfte sie es täglich tun. Krass, oder? Ich weiß nicht, am ersten Tag war es sicherlich sehr schwer gewesen, das erste Mal, nicht? Da ist noch so viel Mehl und so ein bisschen Öl. Und sie hat es getan im Glauben und sie hat es Elia serviert. Und dann hat sie gegessen und ihr Sohn hat gegessen und ihr ganzes Haus, heißt es später, ihr ganzes Haus hat gegessen. Sie waren satt geworden. Sie sagt, okay, funktioniert ja. Am nächsten Tag, bei der nächsten Mahlzeit wieder. Sie geht hin, ein bisschen Öl, ein bisschen Mehl und sie versucht es wieder. Ja? Und ich glaube, jedes Mal war die Überwindung kleiner und kleiner geworden. Ihr Glauben ist gewachsen. Amen. Amen. Ich will uns heute Abend dir das Prinzip zeigen. Das Prinzip, das dem unterliegt, ja, das dahinter liegt, besser gesagt. Das göttliche Versorgungsprinzip, ja, für Krisen. Wie Gott Christen, die Gläubigen, versorgen will in Krisenzeiten. So, das erste Prinzip ist das Prinzip von zuerst. Zuerst. Gott sagt zuerst. Elia sagte, gib mir zuerst ein Brotfladen. Ja, und danach dir und danach deinem Sohn. Moment mal. Ja, zuerst. Es ging gar nicht um Elia. Und Elia war nicht ein frecher Prophet, keineswegs. Er wusste, was passieren würde. Elia kannte sich aus. Er kannte Gottes Gesetze. Ja? Er sagte, gib mir zuerst. Glaub mir, gib mir zuerst. Er hätte sagen können, ist doch egal, Mensch. Iss deinen Fladen, lass mir was übrig. Nein, nein, nein. Er sagt, du musst mir bitte zuerst geben. Das Prinzip von zuerst ist sehr wichtig im Alten Testament. Hesekiel 44, 30, da sagt der Prophet, das Beste von den Erstlingsfrüchten, die erste Ernte, die ersten Früchte, die du sammelst, ja, aus deinem Obstgarten zum Beispiel, das Beste von den Erstlingsfrüchten aller Art und alle Abgaben jeder Art von allen euren Hebeopfern sollen den Priestern gehören. Wie bitte? Ja, ja. Das Erste isst du nicht selbst auf. Die ersten Äpfel, die ersten Pflaumen, die ersten Kartoffeln, ne? Den ersten Eimer Weizen, den isst du nicht selbst auf, den trägst du hin in die Kirche, in die Gemeinde, in den Tempel, zum Priester und du gibst ihn dort ab. Auch die Erstlinge, jetzt kommt, hört mal zu, auch die Erstlinge eures Mehls. Was hatte sie gehabt? Mehl und Öl. Auch die Erstlinge eures Mehls sollt ihr dem Priester geben, damit der Segen auf deinem Haus Ruhe. Wow. Und Elia wusste, um was es ging. Er sagt, hey Frau, tu, was die Bibel sagt. Tu, was der Herr geboten hat. Bring mir von deinem Mehl als Erstlingsgabe einen Teil, ne, und dann wird der Segen Gottes auf deinem Haus ruhen. Und genau so war das. Sie gab den ersten Teil an Elia, den Propheten, Priester, den geistlichen Mann, den Mann Gottes, ja. Und der Segen ruht auf dem ganzen Haus. Und die Witwe hat überlebt, das ganze Haus hat überlebt. Und das Konzept von Segen, das begreifen wir heute gar nicht. Ne? Wir rechnen immer nur, wir kalkulieren nur, ist auch gut, auch wichtig, ja, in der Wirtschaft, im Business. Aber da gibt es das Konzept von Segen. Wenn Gott jemanden segnet, wo plötzlich das Geld länger reicht, ja, am Ende noch was übrig ist, obwohl du zu wenig haben müsstest, ja, wo Gott dir aus verschiedenen Seiten Segen zukommen lässt. Warum? Weil du ihm zuerst gegeben hast. Das Prinzip von zuerst geben und er hat zuerst gegeben. Und das Gleiche sehen wir nachher, Matthäus 6, hast du vorhin erwähnt, Sister Margaret, 6,33, Matthäus 6,33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist der Schlüssel. Ja? Zuerst geben. Und dann wird Gott dir zurückgeben, mehr geben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. So, jetzt kommen die ganzen Gedanken hier zusammen. Es geht hier in Matthäus 6, Vers 33 um das Reich Gottes, ein Reich. Ein Königreich hat immer einen König. So, im Königreich muss der König für die Bürger des Königreichs sorgen, richtig? Ahab hat erbärmlich versagt. So, und Elia wurde zurückgewiesen, Israel, die wollten sie nicht haben, aber er vertrat das Reich Gottes. Jetzt haben wir im Neuen Testament Jesus, der kommt und sagt, pass mal auf, ich bringe das Reich Gottes. Trachtet zuerst, sorgt zuerst für das Reich Gottes und dann werde ich, der König, mich um eure Belange kümmern, für euch sorgen. Amen. Das Prinzip von zuerst, die Amerikaner sagen, prime the pump, ja. Ja, die Pumpe, kennt ihr so Schlängelpumpen aus dem Garten, die man so oft pumpt, ja? Die Pumpe muss erstmal ansaugen. Ja? Das heißt im Englischen priming the pump. Ja? Die Pumpe ansaugen lassen. Wie machst du das? In dem Rohr, das runtergeht ins Wasser, ist Luft. Die muss raus. Da musst du zuerst oben in die Pumpe Wasser reingießen. Ja? Und dann fängst du an zu pumpen, dann saugt sie an, dann kommt oben ganz viel Wasser raus. Das heißt, du musst zuerst ein bisschen Wasser reingießen, um das Rohr aufzufüllen, um die Luft rausgehen zu lassen. Und dann kannst du anfangen zu pumpen. Jetzt stell dir mal vor, du bist in der Wüste am Verdursten und kommst an eine Schlängelpumpe. Schwengelpumpe. An eine Schwengelpumpe, genau. Und da hängt eine Flasche mit Wasser. Und sagt, ich hab Durst, ich will trinken, ich verdurste. Da ist ein dicker Zettel drauf, bitte nicht trinken, sondern in die Pumpe gießen. Ja, würdest du es machen oder nicht? Siehst du, wer das nicht weiß, wenn ich weiß, wie eine Schwengelpumpe funktioniert, sagt, okay, ich trinke das aus, ich habe Durst. Ja. Und damit verbaut er sich die Möglichkeit, ganz viel Wasser aus der Erde zu holen. Und der andere, der das Prinzip verstanden hat, sagt, okay, ich werde jetzt ein bisschen warten, nur noch 2-3 Minuten. Ich werde das Wasser oben in die Pumpe füllen und anfangen zu pumpen wie so ein Wilder. Und plötzlich kommt da ganz viel Wasser. Und dann wirst du satt, du kannst sogar baden und kannst die nächste Flasche auffüllen für den nächsten durstigen Wanderer. Ne? Und genauso im Reich Gottes. Gott erwartet, dass du die Pumpe erstmal auffüllst. Prime the pump. Ja. Füll die Pumpe auf, fang an zu pumpen, dann kommt der Segen. Halleluja. Und zwar das Prinzip von zuerst. Reich Gottes zuerst. Priorisiere das Reich Gottes zuerst. Und nicht nur, was am Ende des Monats irgendwie übrig bleibt. Ja, falls es übrig bleibt, dann gebe ich Gott auch noch was. Nein, gib Gott zuerst. Yes. Dann wird der Segen kommen. Deswegen sagt der Elia zu der Witwe, versteh doch. Gib mir zuerst, nicht weil er frech war, sondern weil er wusste, was passieren würde, weil er Gott kannte. Und ein Gott ist ein Gott, der sich an sein Wort hält. Er wusste ganz genau, wenn sie mir den Fladen zuerst gibt, wird der Segen auf ihrem Haus ruhen. Und das ist, wie wir die Krisenzeiten überstehen werden. Wir kümmern uns zuerst um das Reich Gottes, auch in Krisenzeiten. Und dann das nächste Prinzip, das zweite Prinzip von Saat und Ernte, ein biblisches Prinzip. Sie musste etwas geben, was sie hatte. Sie hatte nicht viel gehabt, aber von dem bisschen, was sie hatte, musste sie abgeben. Unser Gott ist gerecht. Ja. Im Alten Testament waren es 10%. 10%, komm, gib 10%. Im Neuen Testament kannst du auch 10% geben, mindestens. Und mehr, wenn du es verstanden hast. Wenn du es kapiert hast, dann gibst du mehr. Ja. Aber Gott sagt, gib mir die 10% zuerst und dann wird der Segen ausgelöst. Das Prinzip von Saat und Ernte. Und sie musste erst ein Stück geben, ein Stück von dem Teig abgeben, für den Propheten zubereiten und dann konnte sie den Rest essen. Gib zuerst und dann gib. Du musst geben, was du hast. Aber ich habe nicht viel. Gott ist gerecht. Wenn du wenig hast, sag Gott, du musst nicht viel geben. Ne? Gott rechnet prozentual, kaum zu glauben. Ne? Aber jetzt kommt's, der Rückschluss. Wenn Gott prozentual rechnet und sagt, von deinem kleinen Gehalt 10% und von deinem großen Gehalt 10%, ist beides fair, oder? Ja, so, jetzt kommt's. Da gehen alle mit, ist fair, sehe ich genauso. Aber wenn Gott dich jetzt super reich macht, plötzlich ist das unfair, oder? Das geht nicht, oder? Eben, warum? Ne? Wieso? Du hast doch, Gott hat dich gesegnet und du gibst 10% und mehr, dann freu dich doch für dich und für deinen Bruder, der reich ist. Reichtum ist nicht böse, Geldliebe ist böse. Geld zu lieben, Reichtum ist gut. Du kannst noch mehr geben, okay? Aber Wir haben kein Problem, wenn wir wenig haben, 10%, ja, alles okay. Aber wenn Gott jemanden segnet, den verurteilen wir. Aber die Person gibt wahrscheinlich auch 10% und mehr. Amen. Halleluja. Okay, einfache Rechnung. Du verdienst 1.000 Euro im Monat. 100 Euro kriegt Gott. Toll, oder? Okay, ja, genau. Ja, und dann verdient jemand 1 Million. 100.000, richtig? 100.000 kriegt Gott. Ja, was ist jetzt besser? Ich glaube auch, ja. Also wenn jemand spenden möchte, ne, dann würde ich die 100.000 vorziehen. Ist doch so. Aber damit jemand 100.000 geben kann, muss er erstmal reich werden. Amen. Halleluja. Genau. Ja, ja, genau. Genau. Bis zum Anfang, aber weitermachen. Mir geht es darum, dass wir verstehen, Gott ist gerecht und Gott denkt prozentual. Ja? Und nicht, wenn wir ein kleines Gehalt haben. Wenn wir gesegnet sind, dann hat das Reich uns auch mehr davon. Natürlich gibt es auch ein progressives Geben. Das ist noch ein anderes Thema. Das darfst du auch tun. Ja, aber je mehr wir haben, desto mehr haben wir zum Geben. Amen. Halleluja, nur so nebenbei. Also Reichtum ist gut, Wohlstand ist gut. Wir müssen säen, damit wir ernten können. Ja. Und ich weiß nicht, was in uns gefahren ist. Ich glaube ja auch an die Gnade. Ich bin Gnadenprediger, ich glaube an die Gnade. Gott vergibt und Gott ist der Gott der Zweiten, der 147. Chance. Ja, alles gut, ja. Aber irgendwie glauben wir, dass wenn wir Gnade haben, irgendwie Gott uns einfach nur beschenkt mit Geld. Nein. Nein. Ja, vom Himmel, genau, nein. Geld wächst nicht an Bäumen. Ja, man muss dafür arbeiten. Ja? Aber Gott kann dich segnen bei der Arbeit. Amen. Und wir haben nicht verstanden, dass... Okay, anderes Beispiel. Stell dir mal vor, das gab es wirklich. Ich habe ein Beispiel gehört aus den USA. Hat sich jemand bekehrt gehabt und... glaubte an die Gnade und alles, und war ein großer Landwirt gewesen, hat nicht gesät. Und im Glauben, ja, hat er irgendwie viel zu spät doch noch gesät, hat die ganze Saat verloren, die sind verfault. Weil sie, ja, ist doch Gnade. Nein, das sind göttliche Gesetzmäßigkeiten, Saat und Ernte auf dem Feld, das wissen wir alle. Und wenn du ein gläubiger Bauer bist, Landwirt bist, wirst du ja nicht sagen, ich sehe jetzt erst im Spätherbst ein. Nein, du sehst im Frühling, ja? Außer Wintergerst oder was. Anderes Thema. Aber ihr wisst, was ich meine. Auch wenn du Gnade verstanden hast, okay. Aber in dem Bereich der Finanzen ist es genauso. Im Bereich der Finanzen gilt das Prinzip der Saat und der Ernte genauso weiter. Und zwar 2. Korinther 9. Ja? Im Neuen Testament, unter dem neuen Bund, ja, da schreibt Paulus, 2. Korinther 9, Vers 6 und folgende: Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Moment mal, ich dachte, wir leben in der Gnadenzeit. Nee, Paulus, ja, ja, das schon, aber das Prinzip von Saat und Ernte ist immer noch intakt. Wenn du ein bisschen gibst, kriegst du ein bisschen raus. Einfach gesund. 2. Korinther 9, Vers 6. Und wer am Segen sät, der wird auch am Segen ernten. Okay? Wenn du mit vollen Taschen säst, wirst du volle Taschen ernten. Mehr volle Taschen ernten. Vers 7. Jeder, jetzt kommt Paulus, und das ist so wunderschön. Paulus baut keinen Druck auf. Ja, ihr müsst geben, ne? Heute, jetzt. Wenn du jetzt anrufst und mir jetzt dein Geld gibst, dann wirst du, nein, das ist Quatsch. Paulus sagt ganz einfach, Vers 7. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt. Entspannt. Denkt drüber nach, sagt er. Ne? Nicht widerwillig oder gezwungen. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Vers 8, jetzt kommt, jetzt fährt Paulus hier auf, alle Geschosse, das ist verrückt. Gott aber ist mächtig, sagt er, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also viel besser geht's nicht. In allem, alle Zeit, überreich, nicht nur reich, superreich, überreich, hyperreich, superreich seid. Und dann sagt er aber, euer Reichtum zu einem bestimmten Zweck, zu jedem guten Werk. Er gibt dem Reichtum Richtung. Vers 9, wie geschrieben steht. Ja? Und jetzt bezieht sich Paulus aufs Alte Testament. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. So, Vers 10. Er aber, der dem Seemann Samen darreicht, jetzt kommt, und Brot. Das ist spannend. Er sagt, Gott gibt dir Samen und er gibt dir Brot zur Speise. Der möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Paulus sagt, Leute, wenn Finanzen kommen, wenn Wohlstand kommt, dann kommt Wohlstand in zwei verschiedenen Arten und Weisen. Das eine ist Saat, das andere ist Brot. Okay? Schon mal drüber nachgedacht. Du bekommst Geld, ist das Brot oder ist das Saat? Paulus sagt, Gott gibt beides. Er gibt Saat, die muss man einsehen. Er gibt Brot, das muss man aufessen. Und den Unterschied zu wissen ist ganz wichtig. Sodass ihr reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Also Paulus, der fährt alle Geschosse auf. Ja? Superlative, alles, ne? Überreich. Ne? Er sagt, Leute, das Prinzip von Saat und Ernte funktioniert immer noch im Neuen Testament unter der Gnade. Ist das nicht krass? Und so überstehen wir Krisen. Wir geben, uns wird gegeben werden. Wir hören nicht auf zu sehen. Wir können es uns nicht leisten, aufzuhören zu sehen. Und da kann ich euch Geschichten erzählen, auch von uns als Familie, wo es uns wirklich dreckig ging finanziell. Und wir haben trotzdem gesät. Denn wenn du heute nicht sähst, hast du morgen keine Ernte. Wenn du deine Saat aufisst, wenn du deine Saat missverstehst als Brot und das aufisst, hast du in einem Jahr oder in 6 Monaten keine Ernte mehr. Deswegen können wir uns das gar nicht leisten, nicht zu sehen. Amen. Amen. Ist nicht die Saat. So, und dann hat diese Frau in der Krisenzeit geerntet. Das ist krass. In der Krise hat sie gegeben, sie ist bis an die Grenzen gegangen, sie hat von Gott gehört, sie war bereit zu geben und es hat funktioniert. In der Krisenzeit. Und sie hat geerntet. Und zwar ist sie am Leben geblieben. Ihre Familie am Leben geblieben, Elia am Leben geblieben, das ganze Haus am Leben geblieben. Was hat sie gegeben? Was hatte sie gehabt? Ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl, ein bisschen Holz, ein bisschen Wasser. Fertig. Das war, was sie hatte. Nicht viel, aber sie hat es gegeben. Und sie wurde gerettet mit der ganzen Familie. Ihr Sohn überlebte, ihr Haus überlebte, Elia überlebte. Vielleicht sogar die Nachbarschaft, ich weiß nicht. Überlebten alle. Sie hat in der Krisenzeit gesät und in der Krisenzeit geerntet. Wir haben jetzt eine Krisenzeit. Wir sollten nicht aufhören zu sehen. Ich sage nicht, dass du bei GN sehen musst. Darum geht die Botschaft heute nicht. Du musst nicht hier sehen. Du bist willkommen, darfst es tun. Aber ich sage nicht, sehe hier. Dann wäre ich einer von den Predigern. Nein, nein. Aber wir als Christen müssen dem Prinzip folgen und weiter säen, auch in Zeiten der Krise. Und wir werden in der Krise sogar ernten, wie diese Frau. Sie hat gesät und geerntet. Das gleiche geschah dem Isaak, dem Sohn Abrahams. Ja. Isaak wollte auswandern. Großes Thema heutzutage. Ne? Er wollte auswandern. Isaak sagt, ich muss nach Ägypten. In Ägypten, da gibt es noch was zu essen. Ich will nach Ägypten, da ist es besser. Und Gott sagt, Isaak, du gehst nicht nach Ägypten. Aber ich will nach Ägypten, ich will auswandern. Nein, du bleibst da, wo du bist. Gott erschien dem Isaak, um ihm zu sagen, du bleibst hier, du gehst nicht nach Ägypten. Und Isaak musste da bleiben. Und dann heißt es in 1. Mose 26, jetzt stell mal vor, Isaak enttäuscht, er hat einen Plan, er wollte raus aus der Krise. Und Gott sagt, du bleibst in der Krise. Okay. Und jetzt 1. Mose 26, 12 bis 13. Und Isaak säte in dem Land. Isaak säte dort, wo er geblieben ist. Ist das nicht krass? Also Isaak blieb da, wo er war. Und Isaak säte in dem Land, wo die Krise war. Es heißt in Vers 12, 1. Mose 26, 12. Und Isaak säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig. Denn der Herr segnete ihn. In der Krise ist er da geblieben. Hat da gesät und er erntete hundertfältig. Warum? Segen. Der Herr segnete ihn. Das gleiche Prinzip wie bei Elia. Ja? Das gleiche Prinzip wie in Ezekiel. Ja? Gib deine Erstlingsfrucht. Gib. Und dann wirst du gesegnet werden. Und die vielen Nichtchristen verstehen nicht, dass am Gottes Segen, das ist ein bisschen alter Spruch, an Gottes Segen alles gelegen ist. An Gottes Segen ist alles gelegen. Halleluja. Er säte im Land der Not, er säte in der Krise und er erntete hundertfältig. Warum? Weil er einen Wohlstandsprediger gehört hat im Fernsehen? Nein, weil Gott ihn segnete. Halleluja. Er säte in der Krise, Er erntet in der Krise. Das ist ein Wort für uns heute. Wir säen in der Krise und wir werden ernten in der Krise. Und da ist noch was passiert. Ich will das kurz zusammenfassen. Nach einer gewissen Zeit ist der Sohn der Witwe verstorben. In der Krise. Ja, vielleicht war es so nachher, ich weiß nicht. Aber der ist verstorben, der Sohn. Und dann sagte sie, Elia, du bist ein falscher Prophet. Du hast mich aufs Eis geführt. Was soll das? Was ist mit deinem Gott? Und Elia kommt und er legt sich auf ihn und er bringt ihn zurück ins Leben. Er ruft die Seele zurück. Und der Sohn wird auferweckt. Und weißt du, diese Frau hat gesät gehabt. Sie hat ein bisschen Mehl gesät, ein bisschen Öl gesät, ein bisschen Wasser gesät, ein bisschen Holz gesät. Und sie hat die Hungersnot überlebt. Sie hat ihr ganzes Haus durchgebracht. Und dann ist ihr Sohn gestorben. Und weil sie den Propheten gesegnet hatte, kam der Prophet und hat ihn von Toten auferweckt. Und sie hat ihren Sohn nochmal wiederbekommen. Sie hat den Sohn zweimal geschenkt bekommen. Einmal die Hungersnot überlebt und dann nochmal von Toten auferweckt. Warum? Weil sie gesät hatte. Hätte sie nicht gesät, hätte sie nicht gehorcht, wäre der Prophet Elia zur nächsten Witwe gegangen wahrscheinlich. Ja, okay, Gott, du hast zwar gesagt, Witwe, okay, das muss wohl die falsche gewesen sein. Ich suche nach einer anderen Witwe. Aber sie hat gehorcht. Ja? Und sie hat gegeben und sie war in Verbindung mit dem Reich Gottes. Sie war in Verbindung mit dem Propheten, der das Reich Gottes vertrat. Und sie hat dieses Prinzip ins Rollen gebracht. Erstes Prinzip, zuerst. Zweites Prinzip, sie hat gegeben. Und sie hat geerntet in der Krise. Sie hat überlebt in der Krise. Und sie hat ihren Sohn nochmal zurückbekommen, der verstorben war. Amen. Ich will dir sagen, dass das Prinzip von Saat und Ernte heute noch funktioniert. Das wurde niemals aufgehoben. Es ist niemals aufgehoben worden. Gnade ist da, wir erleben Gnade, aber das Saat und Ernte, das sagt Paulus ja auch, ja, das besteht. Das wird bestehen, bis die Welt zu Ende geht. Sehen, Saat, Wartezeit, Ernte. Seed, Time and Harvest. Seed, Time and Harvest. Saat, Zeit des Wartens und dann die Ernte. Das bleibt, gilt auch für Finanzen. Und dieses Prinzip von Säen und Ernten, von Geben und Empfangen, ist nicht nur anzuwenden im Bereich der Finanzen, es ist ein viel größeres Prinzip. Ist ein grundlegendes Prinzip in dieser Welt, das nicht nur den Christen gilt, wir wissen das, wir kennen es aus der Bibel. Es ist ein generelles Prinzip, eine Gesetzmäßigkeit, genauso wie die Schwerkraft, die funktioniert. Der ist da. Und viele, wisst ihr, viele Ungläubige haben es unbewusst erkannt, sind darauf gestoßen, manchmal durch Zufall, und der Segen läuft. Ja? Du kannst die namhaften Menschen, reichsten Menschen der Welt studieren, du wirst feststellen, die haben intuitiv 10% gegeben. Ja, 10% ist ein guter Anfang. Ja? Aber die haben gegeben, ja? Und dann haben sie immer mehr empfangen. Das ist ein Prinzip, das auch funktioniert bei Nichtchristen übrigens. Aber jetzt angewendet für Christen. Es funktioniert nicht nur im Bereich der Finanzen. Das ist ein grundlegendes Prinzip, ja, in der fernöstlichen Religion, ne? In Indien, Karma. Ich glaube nicht an Karma, nein, versteht mich nicht falsch. Ja? Aber die haben was erkannt, die haben verstanden, Moment mal, was ich jetzt tue, hat einen Einfluss auf meine Zukunft. Mein ganzer Wiedergeburtsquatsch, alles Schrott, ich glaube da nicht dran. Ja? Aber die haben das Prinzip verstanden, Karma sagt das Gleiche. Was ich sehe, werde ich ernten. Das ist der Gedanke. Der Gedanke, den haben nicht nur wir verstanden, den haben auch Menschen anderer Religion, ungläubige Menschen, auch verstanden. Und Paulus schreibt davon, Galater 6, Vers 6 bis 10, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Hier geht es wirklich um Finanzen oder Versorgung. Er sagt, hey, wenn du einen Pastor hast, einen Prediger hast, sorg für ihn. Okay? Jetzt geht es aber weiter. Er sagt, irrt euch nicht. Wahrscheinlich gab es Menschen, die anders gedacht haben, anders praktiziert haben. Er sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wow. Im Neuen Testament. Der Gnadenprediger Paulus, der die Gnadentheologie empfangen, verstanden, aufgeschrieben hat, sagt, Leute, es gibt ein Prinzip, das funktioniert. Eine Gesetzmäßigkeit. Saat und Ernte. Und er wendet das nicht nur auf Finanzen an, auch auf andere Dinge. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber, jetzt kommt, im Gutes tun nicht müde werden. Er sagt nicht nur Finanzen, Gutes tun. Ein gutes Wort, ein Lächeln, ja, jemandem über die Straße helfen, jemandem einfach so helfen, etwas Gutes tun, positiv sein. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Und jetzt sagt Paulus, er bestätigt das nochmal, er versichert ihn nochmal, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Und jetzt sagt er, Moment, da gibt es ein paar Leute, die werden das anzweifeln, die sind müde geworden, die werden aufgeben. Er sagt, wenn wir nicht ermatten. Er sagt, halte durch, investiere, ne? Sei positiv, sprich positiv, sei nett zu Menschen, sei freundlich, ja? Begegne Menschen, gib, segne, sprich, ja? Nimm dir Zeit für Menschen, ja? Investiere dich in einen Dienst, investiere dich in Menschen, ja? Auch wenn sie dich nicht wirklich behandeln. Trotzdem weitermachen, weitersehen, werd nicht müde. Und Paulus sagt, die Ernte kommt. Die Ernte kommt. Und jetzt resümiert, er sagt, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Paulus sagt, hey, nutzt jede Gelegenheit, um Gutes zu tun. Warum? Er war nicht ganz selbstlos. Warum? Weil was du siehst, du auch ernten wirst. Er sagt, was du heute tust, wird dir morgen begegnen. Amen. Saat und Ernte. Und vielleicht macht das jetzt auch Sinn in deinem Leben. Vielleicht hast du eine schlechte Saat ausgesät, eine negative Saat ausgesät. Vielleicht hast du Zweifel ausgesät. Ja? Und das erntest du auch. Hm? Ja? Manche Menschen geizen, wo man nicht geizen sollte. Und dann ernten sie Beziehungen zu geizigen Menschen. Und. Was du siehst, was du in die Welt bringst, wird dir begegnen. Halleluja, genau. Deswegen, manchmal kann man durch ein Lächeln schon sehr viel erreichen. Wenn ich jemanden anlächle, der ist sehr geneigt, mir zurückzulächeln, automatisch. Ja. Und vieles andere mehr. Tu etwas Gutes, sähe und der Herr wird dich belohnen. Und das ist das Schöne, wir haben nicht nur dieses falsche Karma-Prinzip, ja, das haben wir richtig entdeckt, dass da was ist, aber wir haben ja nicht ein Karma, was in sich selbst funktioniert. Quatsch. Ne? Wir haben einen Gott, einen wahren Gott, den einzig wahren Gott, der segnet, der genau sieht, da hast du gearbeitet, dich hat keiner gesehen, da hast du gebetet, da hast du das getan, dich hat keiner gesehen, du warst nicht auf Anerkennung aus, du hast das, Gott sieht das alles und er wird dich öffentlich belohnen. Halleluja. Amen. Wir haben einen Gott, der dahinter steht und er sagt, hey, ich segne euch. Wenn ihr sät, werde ich euch segnen. Okay, zusammengefasst. In der Krisenzeit dürfen wir es uns nicht erlauben, nicht zu säen. Und wer wie Isaak, wie die Witwe, in Krisenzeiten sät, wird auch in Krisenzeiten ernten. Der Segen wird zurückkommen. Saat und Ernte funktionieren heute noch. Und dann gibt es noch ein Prinzip, das darüber hinausgeht. Und damit schließe ich. Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus. Auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Paulus gerät ins Schwärmen. Er sagt, hey Leute, da gibt es jemanden, ne, der eure Gebete alle noch toppen kann. Ihr meint, ihr habt groß gebetet? Er sagt, mein Gott wird noch größer antworten. Ihr meint, ihr habt euer Glaubenslimit ausgeschöpft? Er sagt, hey, lasst Gott nochmal Gott sein. Ihr werdet überrascht sein, was Gott noch tun kann. Über euer Bitten, über euer Verstehen wird er euch segnen, überraschen. Amen. Deswegen dürfen wir in dieser Endzeit, in dieser Krisenzeit, in der wir jetzt alle stecken, dürfen wir sagen, Herr, ich werde ein Sämann sein. Ich werde säen. Gute Taten sehen, gute Worte sehen, Finanzen sehen, Zeit sehen. Ich werde säen, denn wenn ich sehe, wird etwas zurückkommen. Amen. Zuerst das Reich Gottes. Und Leute, das ist so wichtig. Und ich glaube, viele Christen haben jetzt den Fokus verloren in den letzten zwei Jahren, den Fokus verloren. Corona, jetzt die ganzen Krisen, wir haben den Fokus verloren. Leute, biblisch, zuerst Reich Gottes, zuerst. Zuerst Reich Gottes. Und zweitens, säen und ernten. Und das war das Wort vom Herrn für heute, das sollte ich euch weitergeben. Tragt es weiter. Zuerst Reich Gottes, was immer das für dich heißt. Deine Prioritäten müssen sich im Reich Gottes unterordnen, was immer das für dich heißt. In deinem Alltag, in deinem Terminkalender, in deiner Zeiteinteilung, was immer das für dich heißt, in deinen Finanzen. Reich Gottes zuerst. Und zweitens, säen, nicht aufhören zu, auch wenn du müde bist und ermatten willst, wie Paulus das sagt, wenn du aufgeben willst. Er sagt, halt dran fest, es kommt eine Ernte, weil Gott das überwacht. Er wird den Segen freisetzen. Jetzt sagst du dir, ich habe nicht viel, du musst nicht viel haben. Die Witwe hatte nicht viel gehabt. Ein bisschen Öl, ein bisschen Mehl, ein bisschen Wasser, ein bisschen Holz. Und sie hat ihr Leben gerettet, das Leben ihres Sohnes gerettet, das Leben ihres ganzen Hauses gerettet und das Leben des Propheten gerettet. Und sie hat ihren Sohn nochmal zurückbekommen. Wie? Ja, nur ein bisschen Öl, nur ein bisschen Mehl, ich habe nichts. Ich hab nicht mal Brot für dich, aber ich habe ein bisschen Mehl, das kann ich dir geben. Ein bisschen Öl, das kann ich dir geben. Unfertige Produkte. Ja? Vielleicht bist du auch unfertig. Ja? Noch nicht ganz zu Ende geschliffen als Rohdiamant, ne? Noch sehr rau, ne? Mit Ecken und Kanten. Ich bin Gott, ich, das ist alles, was ich dir geben kann. Ich habe nicht mehr Gott. Ich habe nicht mehr, das ist alles, was ich habe. Gib es Gott. Und er wird das bisschen nehmen und er wird dir eine große Ernte schenken. Amen, jetzt höre ich auf. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Lass uns beten. Kababasande. Lass uns in dieser Richtung beten, für Versorgung, für uns alle, für GEN, dass es weitergeht, dass wir säen, dass wir nicht müde werden, Gutes zu tun, vorwärts zu gehen. Nicht müde werden, nicht müde werden. Kira Masandara Bussan, du darfst beten, Kira Bussan, du darfst beten, du darfst gerne beten. Kira Masandara